Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Wer hat eigentlich keinen Corona-Speck angelegt? Ein guter Beweis, dass auch wenn man vielleicht nicht mehr isst, ein Mangel an Bewegung fast zwangsläufig zu Übergewicht, Gelenkbeschwerden bis hin zu Bluthochdruck und Diabetes führen kann. Wie wird man den Corona-Speck aber wieder los? Manche schaffen das einfach so, die meisten nicht. Sie bräuchten individuelle Hilfe. Gibt's nicht. Doch gibt's. Personal Trainer. Persönlicher Trainer. Klingt wie etwas für Stars und Sternchen, stimmt aber nicht. Ist vielleicht nicht billig, aber preiswert, wenn man aus der Jojo-Sackgasse rauskommen will. Ganz persönlich auf Sie abgestimmt. Und dann kann es auch funktionieren. Darum geht es heute. Mein Name ist Harald Schmidt und meine Interviewpartnerin heute ist Linda Zanin, Personal Trainerin aus Aachen, zu erreichen über Instagram fitmit.linda oder auf ihrer neuen Webseite fitmitlinda.de. Viel Spaß! So, Thema Prävention. Leider geben wir ja in unserem Gesundheitssystem, das eigentlich eher ein Krankheitssystem ist, nur 1% aller Mittel für Prävention aus. Und 80% aller Kosten für chronische Erkrankungen wären durch einen gesünderen Lebensstil vermeidbar. Was ich immer ein bisschen demotivierend finde, ist, dass im Grunde genommen allen alles empfohlen wird. Also jeder soll nicht rauchen, sich viel bewegen, viel schlafen, seinen Stress gut managen, sich gesund ernähren und so weiter. Und da kommt schnell eine Liste von 10 Punkten zusammen, die, wenn man sich anschaut, total demotivierend ist. Fitness und körperliche Bewegung wäre ja eigentlich total sinnvoll, weil man sich dann auch allein schon besser fühlt. Dann kennt natürlich jeder irgendeinen dicken Onkel oder eine dicke Tante, der 90 geworden ist oder die 90 geworden ist und denkt sich, naja, vielleicht gehöre ich ja auch zu denen dazu. Aber allein schon, weil man sich doch körperlich besser fühlt, wenn man beweglicher ist, wenn man fitter ist, wenn man nicht so ein Übergewicht hat und so weiter, spricht doch sehr viel dazu, dass man zumindest an seiner körperlichen Fitness arbeitet. Und da habe ich Ihre Karte neulich gesehen, wahrscheinlich bei unserem Lieblingsvietnamesen, ne? Ja. Dass Sie Personal Trainer sind. Und das erscheint mir eigentlich genau das Richtige für diejenigen, die da Schwierigkeiten haben. Weil ich gehe ja auch nicht in einer Gruppe von 20 Leuten zum Arzt, sondern wenn es jetzt um persönliche Fitness geht, ist es da eigentlich auch erstmal sinnvoll, ich lasse mich ganz persönlich beraten mit meinen Themen. Der eine ist vielleicht schon fit und will sich noch so ein bisschen steigern und der andere ist komplett unfit und kriegt es einfach nicht gebacken. Also da muss man doch ganz individuell auf die Menschen eingehen, oder?
Ja, genau. Also das macht auch den Personal Trainer oder mich auch als Personal Trainerin aus, dass wenn man einen Kunden hat, der ein spezielles Ziel hat, dass man den auf seinem Weg zu dem Ziel begleitet. Man checkt den erstmal durch, man macht eine Anamnese mit dem, man legt das Ziel fest, man schaut erstmal, wo sind überhaupt Defizite, wo kann der sich vielleicht nicht bewegen, wo hat der Schwachstellen. Dann ist erstmal wichtig, auch eine Grundfitness, eine Grundstabilität aufzubauen. Die Ernährung spielt eine große Rolle. Allein auch sich gesund zu ernähren und sich viel zu bewegen, der bekommt einen Trainingsplan. Und den Trainingsplan muss man alle 4 bis 6 Wochen anpassen. Das wird stets auch überwacht. Motivation spielt natürlich eine große Rolle. Das heißt, der Schweinehund ist auch schon mehr und mehr gezwungen, überwunden zu werden, weil die Termine fix sind. Und als Personal Trainerin macht das halt auch den Unterschied zu einem normalen Fitnesstrainer, sage ich jetzt mal. Das sind halt die klassischen Fitnesstrainer, die man jetzt auf der Fläche zum Beispiel sieht, im Fitnessstudio. Die kommen halt in die Studios rein, leiten die Leute auch an und geben dort die Trainings und gehen dann aber wieder aus dem Gym raus und haben ihren Job gemacht. gemacht. Da gibt es halt keine individuelle 1:1 Betreuung. Und das macht das Personal Training so besonders. Es ist halt auch ein großer Anteil Coaching mit dabei. Also
ich, fast schon Psychologie so ein bisschen,
genau,
manchmal,
ja,
oder?
Also meine Kunden, die kenne ich wirklich in- und auswendig. Die erzählen mir manchmal, glaube ich, wirklich mehr Dinge, als sie ihrem eigenen Partner erzählen würden. Okay. Also bevor man dann auch immer erstmal mit dem Training anfängt, ist es ja auch immer erstmal wichtig, die auf einer Ebene abzuholen, mit denen zu reden, wie war dein Tag, was ist passiert. Weil das allein auch diese Geschichten, wenn am Tag irgendwie der Job stressig war, können die natürlich dann auch in den Trainings manchmal nicht so viel Leistung bringen wie an anderen Tagen. Und das macht das Ganze so besonders. Weil dementsprechend kann ich dann auch schnell reagieren und vielleicht das Training sogar anpassen. Mhm. Das kann natürlich ein Fitnesstrainer, der die Leute auf der Fläche hat oder in den Kursen mit 20 Leuten in den Gyms, natürlich ja nicht machen, weil auch 20 Leute individuell eingehen, funktioniert natürlich nicht. Mhm. Und das, finde ich, macht das Personal Training so besonders, wenn man halt so nah am Kunden ist. Und ich liebe es einfach, mit Menschen so eng zusammenzuarbeiten.
Mhm. Jetzt gibt es ja bei körperlicher Fitness so drei große Bereiche, sagen wir das magische Dreieck. Einmal natürlich Kräftigung, Muskulatur. Das hilft ja auch zum Beispiel Leuten beim Abnehmen, weil Muskeln haben viel höheren Grundumsatz als die anderen Körpergewebe, die man so hat. Also zum Beispiel Fettgewebe oder Bindegewebe und so weiter. Und mit viel Muskulatur verbrennt man quasi Kohlenhydrate selbst im Schlaf. Ne? Dann Ausdauer, das ist dann oftmals mehr so ein Herz-Kreislauf-Training, aber gehört ja auch zu körperlicher Fitness. Und dann Flexibilität. Also zum Beispiel Leute, die jetzt viel am Computer sitzen, Schulter nach vorn, da verkürzen sich die Brustmuskeln. Ja. Ja. Und dann vielleicht noch eine schlechte Haltung der Halsmuskulatur. Und schon hat man chronische Schulter-Halsschmerzen. Ne? Mhm. Aber so Ihr Fokus ist mehr auf dem Krafttraining, oder?
Genau, mein Fokus liegt auf dem Krafttraining. Das wird dann auch meistens zweimal die Woche stattfinden und das empfehle ich auch, dass man zweimal die Woche Krafttraining absolviert.
Ist das dann in so einem Fitnessstudio oder macht man das mit sozusagen dem eigenen Körper, was weiß ich, Liegestütze oder sowas?
Also ich trainiere mit meinen Klienten mit freien Hanteln und freien Gewichten.
Mhm. Haben die dann selber bei sich zu Hause?
Nee, ich habe ein eigenes kleines Gym zu Hause. Die kommen dann praktisch zu mir. Das sind praktisch Kettlebells. Das sind so runde Kugeln. Die sehen aus wie so eine Handtasche. Die hat oben so einen Griff. Genau. Oder man kann auch im Freien trainieren. Das ist dann auch wieder das Besondere am Personal Training. Es ist halt ortsunabhängig in dem Sinne, weil der Kunde kann sich dann aussuchen, wo er trainiert.
Sind diese jetzt mal, abseits davon, sind diese Kettlebells?
Kettlebells, ja.
Sind die besser als Hanteln?
Ich finde sie besser, weil sie vielseitiger einsetzbar sind, vor allem mit diesem runden Griff oben.
Ja.
Und wenn man den halt schon packen und greifen muss, hat man halt schon so eine Grundspannung. Und diese Hanteln sind ja meistens, die hat man ja nicht in beiden Händen, sondern mit denen trainiert man ja dann einarmig. Ja. Aber die lassen größeren Bewegungsradius zu sozusagen und dadurch macht man aber auch dann schnell wieder die Bewegung falsch. Kettlebells, die muss man richtig halten. Wenn man sie nicht richtig hält und nicht richtig führt, fallen sie halt runter. Also ich finde, die geben ein besseres Trainingsbewusstsein, weil man da wirklich die Technik gut beherrschen muss und dann macht man die Übung halt auch richtig.
Okay.
Deswegen finde ich Kettlebells besser als Kurzhanteln zum Beispiel.
Mhm. Ja. Interessant. Wir haben uns nämlich oben im Dachgeschoss, so ein Mini-Fitnessstudio jetzt eingerichtet. Und da haben wir so ein paar Hanteln gekauft, die ja während des Lockdowns unglaublich teuer waren. Da sind die Preise für die Hantel wirklich explodiert. Mhm. Also haben wir uns nur so ein kleines Set gekauft. Mhm. Aber es ist interessant. Ja. Ich kenne diese Kettlebells nur so als Monster-Dinger, die man so praktisch schwingt. Mhm. Aber die gibt es auch in klein. Okay, interessant.
Ja, das ist ab 4 Kilo, glaube ich, das Geringste.
Und okay.
Und bis, ja, weiß ich nicht, 60 Kilo oder aufwärts.
Ja, okay. Ja, was wäre denn eigentlich für jetzt jemand, der sich denkt, also tatsächlich, ich habe schon so einen Fitnessblock, den ich gerne überwinden würde. Was wäre denn so der Grund, sich jetzt wirklich für einen Personal Trainer zu entscheiden?
Also Grund Nummer 1 ist natürlich, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe und das Ziel auch erreichen will, sind das ja auch meistens Ziele, die über einen längeren Zeitraum gehen. Das heißt, ich muss über einen langen Zeitraum begleitet und motiviert werden.
Wie oft ist das denn ich will Gewicht abnehmen, das Ziel. Ist das eigentlich so das Nummer eins Ziel oder sind es oftmals auch ganz andere?
Nummer eins, ich will abnehmen, genau.
Okay.
Das ist Nummer eins. Aber ich frage die Leute halt auch immer, sei ehrlich. Im Prinzip hat mir mal jemand gesagt, gibt es nur drei wahre Gründe, warum ich Sport mache oder Krafttraining mache oder joggen gehe. Erstens, ich habe ein athletisches Ziel. Ich will zum Beispiel an einem Wettkampf teilnehmen oder bei Olympia gewinnen. Zweitens, krankheitsbedingt. Ich hatte zum Beispiel einen Unfall und hatte Reha, danach noch Physio. Und dann ist auch meistens die Betreuung zu Ende. Dann will man wieder fit werden und sucht sich einen Trainer und dadurch motiviert. Oder drittens, weil man nackt gut aussehen will. Also das ist halt, man muss halt einfach ehrlich sein, wenn man abnehmen will. Ja, warum will man abnehmen? Weil man am Ende trotzdem ja dann gut aussehen will. Ich habe jetzt eine Kundin, die will für ihre Hochzeit, die in 2 Wochen ist, abnehmen. Aber im Endeffekt, wenn man es runterbricht, ist es, weil man nackt gut aussehen will. Und dann sage ich den Leuten immer, ehrlich erstmal zu euch selber sein, was wollt ihr? Und legt euer Ziel fest und es sollte halt auch ein Ziel sein, was ihr für euch macht. Weil sobald man halt irgendwas macht, weil man von außen dadurch angetrieben wird oder für andere, bricht halt die Motivation, das ist ja noch ein Thema, zu dem wir noch kommen, halt auch schnell wieder ab. Also,
finde ich echt gut, weil das geht mir auch so. Also ich habe jetzt auch durch Corona nochmal ganz schön zugelegt an Gewicht. Wenn ich jetzt so Klamotten habe, habe ich, ach, oh, geht doch eigentlich hier so. Ne? Aber dann so nach dem Duschen im Spiel sagen, mein lieber Schwan, das ist schon ganz schön Bauch, der sich da entwickelt hat. Den sieht man mit Klamotten gar nicht so richtig. Finde ich gut. Ja, ja finde ich gut. Ehrliche Gründe. Man nennt das auch in einem ganz anderen Bereich der Medizin Motivational Interviewing. Das ist jetzt alles in Englisch, aber das heißt im Grunde genommen, wirklich erstmal ganz lange zu fragen, was ist denn eigentlich dein Motiv? Ne? Ja. Weil dass auf der Waage zum Beispiel jetzt ein paar niedrigere Zahlen stehen, also gut, vielleicht ein Mathematiker kann sich damit motivieren, ja, aber das ist ja wahrscheinlich nie das echte Motiv. Und dann wird gesagt, naja, vielleicht ist es, dass ich in meine alte Motorradlederjacke wieder passe oder mit irgendwelchen Leuten wieder Fußball spielen kann, ohne nach 5 Minuten schon keine Luft mehr zu kriegen, ne? Oder eben sowas. Ne?
Ja, genau. Also
wahrscheinlich ist es auch oft das Letzte, was Sie sagten. Das kann ich mir echt vorstellen.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja.
Weil das ist dann schon immer im Schreck nach der Dusche. Ne?
Genau, also das ist Grund Nummer eins, warum man sich dafür entscheiden sollte, wenn man eben wirklich eine intensive, individuelle Betreuung hat. Dann zweitens sollte man sich fürs Personal Training entscheiden, weil man einfach durch die Betreuung auch die Bewegung richtig lernt. Im Fitnessstudio wird man ja dann oft alleine an den Geräten gelassen. Man bekommt einmal eine Einweisung und that's it. Aber eine Kniebeuge zu lernen, Liegestütz zu lernen oder Sit-Ups oder, ich weiß es nicht, Rudern. Das sind ja alles Übungen, die auch Risiken bergen, wenn man sie trainiert, vor allem auch mit Gewicht. Einfach, dass man auch lernt, sich ordentlich zu bewegen und die Technik auch beherrscht. Das kann einem halt dann der Personal Trainer vermitteln. Weil sonst trainieren die Leute drauf los, klappt zwar alles auch wunderbar, aber dann nach einem halben Jahr kommt die Rechnung und man hat einen Ping in der Schulter oder der Rücken tut auf einmal weh, einfach weil man sich falsche Techniken antrainiert hat.
Habe ich sowas schon mal gehört vom Joggen? Wir haben so ein Laufstudio ja in Aachen und da hat mir gesagt, dass viele Leute falsch joggen.
Ja, auch beim Joggen gibt es spezielle Techniken, ja.
Ja,
genau.
Dann hat ja Personal Trainer so ein bisschen den Touch von, das ist nur für Stars und Sternchen. Also Filmschauspieler, vielleicht Spitzensportler, die kriegen es vielleicht dann vom Sportverein gesponsert, aber das ist eher so für Hot Volley, für Millionäre und so weiter. Aber ist nicht, oder?
Nee, also ich habe keine Stars und Sternchen als Kunden. Wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, das ist wirklich überholt. Also das war halt irgendwie in den 90ern so, dass man da dieses Klischee hatte, Personal Training ist nur was für Millionäre. Mittlerweile, vor allem durch Corona, die Leute legen so viel Wert auf eine gesunde Lebensweise, haben sich auch im Lockdown wahrscheinlich mehr damit beschäftigt.
Ja, Corona hat uns eigentlich mal gezeigt, wie wichtig eigentlich Gesundheit letztlich ist. Das nimmt man irgendwie einfach so hin, ne? Aber selbst, dass dann unter dem Gesichtspunkt Gesundheit mal so ganze Länder stillstehen, ja, weil es eben doch mal das Wichtigste im Leben werden kann, ne? Hat vielleicht einige ein bisschen zum Umdenken geführt oder offensichtlich.
Ja, Und wenn die Leute dann daraus ableiten, ich will mich jetzt gesund ernähren, ich will mehr Sport machen, dann sind die auch bereit, dafür Geld auszugeben. Ich meine, die geben ja auch genug Geld für anderen Kram aus.
Eben, für Flachbildfernseher und so weiter.
Ja,
ne?
Oder teure Reisen oder Computerspiele oder whatever. Also das gönnen die sich ja auch. Warum sollte man da nicht auch was in seine eigene Gesundheit investieren?
Und es ist eben auch Fachwissen, weil viele denken sich, oh Gott, ja, so ein bisschen Gewichte heben, das kann ich schon irgendwie, oder so ein bisschen joggen. Es ist eben nicht so einfach. Und man behandelt sich ja auch mit Krankheiten nicht selber und vertraut einem Arzt oder einem Physiotherapeuten und so weiter. Und so ist es dabei eben auch. Ne? Also ein bisschen Know-how hilft dann schon. Ne?
Ja, und vor allem die Erfahrung habe ich halt auch selber gemacht vor meiner Ausbildung als Personal Trainerin. Oder was ich auch bei meinen Kunden sehe oder auch bei Freunden, die trainieren halt jahrelang vor sich hin. Aber es fühlen sich auch cool, keine Frage. Es hat ja auch positive Effekte. Glückshormone werden ausgelöst nach dem Training. Man fühlt sich einfach wohler und fitter, das hatten wir anfangs schon gesagt. Aber so wirkliche Veränderungen am Körper, wenn die in die Studios gehen oder einmal die Woche laufen gehen, bemerkt man halt nicht, weil die halt nicht nach einem Plan trainieren, nicht nach einem Konzept trainieren, weil die halt nicht das Know-how natürlich haben. Und dann sagt man sich, ja, was habe ich jetzt 5 Jahre eigentlich gemacht? Aber es hat sich nicht viel getan. Und das ist halt auch der Punkt.
Ist das eigentlich was, wo man sagen würde, das ist für jedes Alter was? Also sagen wir mal, ich bin jetzt 63, ja, wäre das für mich auch noch was? Oder?
Auf jeden Fall. Also es gibt auch Studien, wo man mit 80-Jährigen noch begonnen hat, Krafttraining zu machen. Und selbst die hatten noch positive Effekte, konnten sich nach 2 Monaten wieder besser bewegen, waren mobiler, hatten von den Bewegungseinschränkungen positive Effekte zu verzeichnen, dass das besser geworden ist. Also das ist wirklich für jedes Alter, da gibt es keine Grenze.
Es ist ja sogar, das ist jetzt nicht Ihr Bereich wahrscheinlich, aber selbst für Jugendliche wäre es eigentlich wichtig, weil wir haben ja inzwischen unter der Normalbevölkerung 8% Diabetiker. Auch unter Jugendlichen inzwischen schon. Also wer als Teenie oder als in den 20er Jahren Diabetiker ist, der kann davon ausgehen, dass er eine Lebenserwartung von etwa 45 oder 50 Jahren nur hat. Mit schwersten Folgeerkrankungen. Und da spielt natürlich unheimlich viel Psychologie wahrscheinlich eine Rolle. Das ist dann fast schon Kinder-Jugendpsychologie, nicht jetzt, sagen wir mal, Ihr Bereich. Aber gibt es dafür eigentlich auch Angebote?
Also auf jeden Fall. Ich habe Trainerkollegen, die wirklich dann so Kids-Camps machen und Fit mit Kind oder Mutter-Kind-Workouts. Also es gibt Angebote, aber die werden nicht so viel genutzt, was ich zumindest von meinen Trainerkollegen gehört habe. Aber sich als Kind schon zu bewegen, also da sollte man wirklich früh mit anfangen. Ich habe es zum Beispiel nicht gemacht. Ich war als Kind eher ein Sportmuffel.
Kaum zu glauben, wenn man jetzt sieht, ne?
Und wenn man dann anfängt mit 20, habe ich dann angefangen wirklich zu trainieren und Sport zu machen. Es fällt einem ab dem Alter dann schon schwieriger, das wieder aufzubauen, als hätte ich mit 10 schon angefangen, irgendwie mich zu bewegen, Sport zu machen, Rad zu schlagen, wie auch immer, Handstand. Also ich habe mehr zu kämpfen gehabt, da einzusteigen und mir das aufzubauen, so eine Grundfitness, als jemand, der als Kind dann schon viel Sport gemacht hat. Ja,
das hatten wir auch in den letzten Podcast mit dem Martin Deile. Wenn man als Kind viel Sport gemacht hat, dann hat die Muskulatur quasi so ein Gedächtnis entwickelt. Und selbst wenn man da mal so ein paar Jahre schlurrt, kommt man relativ schnell wieder rein. Aber wenn die Muskulatur dieses Gedächtnis nicht hat, muss man sich immer wieder so ein bisschen reinkämpfen.
Ne? Genau, ja.
Und ganz hart wird es dann nochmal so ungefähr ab 40, weil dann ganz natürlich der Grundumsatz sinkt, ja, also was der Körper fast schon in Ruhe verbrennt, sinkt. Und plötzlich merken die Leute, ich esse doch nicht mehr als vorher, ne? Und nehmen zu, nehmen zu, nehmen zu. Ja? Weil sie dann in der gleichen Nahrungsaufnahme plötzlich Speicherfett anlegen. Ne? Also dann müssten sie sich mehr bewegen oder weniger essen. Ne?
Ja,
und das verpassen eben die meisten. Und dann trennt es sich oft zwischen Leuten, die dann weiterhin relativ gesund noch wirken und denen, die dann langsam in abdriften in so einen ungesunden Lebensstil. Ab 40 ungefähr ist das so der Fall.
Ja. Ich habe auch ganz oft, dass die Leute zu mir sagen, ja Linda, ich weiß gar nicht, ich esse doch gar nicht viel und trotzdem, ich nehme zu. Ich so, ja, was isst du denn und bewegst du dich genug? Nee, also ich versuche es über die Ernährung. Ich so, ja, dann brauchen wir gar nicht weiter reden, weil nur über die Ernährung funktioniert in dem Alter halt auf keinen Fall mehr.
Genau. Ja. Dann darf ich schon mal fragen, was kostet das in der Regel so ein Personal Trainer? Was muss man sich da so vorstellen?
Also variiert natürlich von Stadt zu Stadt, aber die Durchschnittspreise liegen momentan zwischen 90 und 150 Euro eine Stunde.
Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, am Anfang hat man dann ein bisschen mehr Zeitaufwand und das plätschert dann so langsam aus, dass man dann nur noch gelegentlich betreut wird, oder wie sieht das in der Regel so aus?
Also ich habe zum Beispiel nur Personal Trainingspakete, die ab 3 Monaten starten, weil ich bin ehrlich mit meinen Kunden, alles unter 3 Monaten macht halt keinen Sinn.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee.
Also da halt sein Ziel, egal was es ist, einfach nicht erreichen kann und dann sind die frustriert. Also das funktioniert nicht. Also 3 Monate aufwärts und in der Regel sollte man schon ein Jahr einplanen, um wirklich seine Ziele zu erreichen. Und ja, also ich finde, 12 Monate sind auch so die gängigen Verträge, die ich jetzt mit meinen Kunden habe.
Ja, es ist ja im Grunde auch eine Umstellung von der Gewohnheit, ne? Und Gewohnheiten, also schlechte Gewohnheiten, haben sich über Jahre eingespielt. Die kann man auch nicht innerhalb von 3 Monaten wieder sozusagen umstellen. Also das dauert im Grunde genommen wahrscheinlich sogar Jahre, bis sich dann wieder eine ganz stabile, gesündere Gewohnheit eingestellt hat.
Ja, genau. Also man sagt, es gibt immer so eine Art Trigger, zum Beispiel sich die Sporttasche schon mit ins Büro nehmen, dann steht die Sporttasche da. Das ist praktisch schon so der Trigger, der gesetzt wird. Dann weiß ich, aha, ich gehe dann nach der Arbeit zum Sport. Dann entwickle ich eine Routine und aus einer Routine wird ja eine Gewohnheit. Und da sage ich auch zu meinen Kunden, ihr müsst geduldig sein, um Gewohnheiten zu ändern. Also man sagt, so 2 Monate braucht man, dass man das Gehirn erstmal überhaupt merkt, irgendwas läuft ja auf einmal anders. Sporttasche, Trigger, Routine, neue Gewohnheit. Und ab 2 Monaten baut man dann langsam auf, dass man nicht mehr so viel nachdenkt. Also man sieht die Sporttasche und hadert dann aber nicht mehr mit jetzt noch Sport und nicht Sport, sondern man sieht die Sporttasche und weiß, Sport. Aber 2 Monate sollte man dem Ganzen schon Zeit geben, aber dann ist man trotzdem immer noch nicht im sicheren Fahrwasser, dass man trotzdem Gefahr noch läuft, dass man wieder abdriftet und die Motivation verliert. Aber ja, Gewohnheiten ändern dauert.
Wie viele Menschen treiben in Deutschland eigentlich überhaupt Sport? Also ich fürchte, gar nicht so viele, ne, oder?
Nee, also was ich jetzt gelesen hatte in der Umfrage, waren um die 15 Millionen haben angegeben, dass sie mehrmals im Monat Sport machen. Aber ich finde es jetzt nicht so viel. Was sind das? 18%,
ja,
17%?
Sowas, ja, genau.
Ja, zumindest seit
Stimmt,
Corona.
Ist eigentlich nicht so viel, ja.
Ja, es könnten auf jeden Fall mehr sein. Und dann ist aber dann die Kluft zu nur einmal im Monat, waren dann, glaube ich, dann auch schon 10 Millionen. Also es sind nicht so viele, wie man sich wünschen würde, ja.
Und woran liegt jetzt diese Fitnessmuffeligkeit? Wie wird man vom Fitnessmuffel zum Sportsuchtigen?
Ja, ich glaube, das Hauptproblem, was wir auch schon gesagt hatten, ist, dass es einfach viel zu viel Angebote auch gibt und dass die Leute sich viel zu viel vornehmen. Das sind ja immer so die guten Vorsätze im neuen Jahr. 50% der Leute sagen, sie wollen, das steht auf Platz 1, mehr Sport machen. Und dann wollen sie abnehmen, dann wollen sie sich gesund ernähren. Also es ist einfach viel zu viel. Und wenn man sich zu viele Ziele setzt, schafft man das einfach nicht, die einzuhalten.
Dann tauchen auch immer im Januar die Anzeigen von Fitnessstudios in den Zeitungen auf.
Ja.
Da ist die Hauptrekrutierungszeit und die anderen kommen dann so im März, April die Abmeldungen.
Genau, ja. Oder die ruhenden Fitnessmitgliedschaften.
Oder ruhende Fitnessmitgliedschaften,
und die verdienen sich dann eine goldene Nase, ja. Und tatsächlich auch nur, ich glaube, 10% von den Leuten halten es länger als 2 oder 3 Wochen durch, diese Vorhaben im neuen Jahr. Also kann man sich dann eigentlich schenken. Genau, es ist halt einfach, dass die Leute sich zu viel vornehmen, dass die halt kein konkretes Ziel haben. Die sagen halt, ich will abnehmen, aber Ziele müssen ja smart definiert werden. Also das heißt, die müssen spezifisch sein.
Also S steht für spezifisch. Benutze ich auch immer,
ja?
auch in der Forschung und so weiter, setzen wir uns Smart Goals. Also S steht für wirklich spezifisch, also ganz genau sagen, was man jetzt eigentlich erreichen will. M steht für messbar, also ich muss es irgendwie messbar machen, nicht irgendwie, ich will fitter werden. Ja, jetzt genau, woran sehe ich denn das, ne? Wie kann ich es denn messen? A steht für achievable oder zumindest im Englischen, also dass es auch wirklich erreichbar ist.
Genau.
Ne? Ja. Mhm. R steht für relevant, also ich brauche mir jetzt nicht vornehmen, dass ich nochmal an Olympischen Spielen teilnehmen werde. Das wäre jetzt für mich kein relevantes Ziel. Und T steht für Time, also dass man sich da auch sagt, bis dorthin will ich das erreichen.
Genau,
haben, ne?
Ja.
Habe ich so richtig, oder?
Ja, sehr gut, genau.
Ja, ich weiß schon, wie man Ziele setzt. Ich weiß noch nicht, wie ich die alle erreiche.
Genau, das Ziel muss smart sein, ja. Und dass man auch nach außen viel kommuniziert und den Leuten auch erzählt, hier, ich will zum Beispiel einen Marathon laufen. Wenn man viele Leute auch mit einbezieht und dann fragen die nach, und wie läuft's und wie läuft die Vorbereitung, dann ist man ja auch mehr gezwungen. Und
also man setzt sich durch Freunde und Bekannte quasi indirekt unter Druck.
Genau,
oder?
Dem sollte man sich aussetzen, ja.
Und das fängt auch teilweise mit einem Bootcamp an. Was ist denn ein Bootcamp?
Also ein Bootcamp ist pures Outdoor-Training. Also in meinen Bootcamps, wir trainieren 365 Tage im Jahr. Also
wie, auch im Winter?
Auch im Winter, ja. Auch
bei Schnee?
Ja, auch bei Schnee.
Um Gottes
Willen. Aber es wird einem schnell warm. Also ja, es ist ein Outdoor-Training, ein funktionelles Training.
Mit mehreren dann zusammen, oder?
Genau, in einer kleinen Gruppe. Ich habe maximal 12 Leute in meinen Bootcamps, weil es ist eben praktisch die Alternative. Wenn man jetzt sagt, Personal Training ist mir zu teuer, kann ich mir derzeit nicht leisten oder bin ich auch nicht bereit, das Geld auszugeben.
Achso, das ist nicht ein Einstieg, sondern das ist dann schon eine andere Richtung, die man dann geht bei so einem Bootcamp.
Genau, weil man eben ein kleines personalisiertes Gruppentraining hat, aber mit maximal 12 Leuten. Ich gehe individuell auf die Leute ein. Wenn die irgendwie Bandscheibe haben, gebe ich denen eben andere Übungen. Ich kontrolliere die während den Übungen und das ist so ein Zirkeltraining, funktionelles Training. Das heißt, wir trainieren keine isolierten Muskeln, also jetzt nicht hier den klassischen Bizeps-Curl und Pumpen, wo man, der Bizeps ist ein super kleiner Muskel, den isoliert zu trainieren, macht nur in bestimmten Fällen Sinn, sondern wir trainieren Bewegungsabläufe, die im Alltag vorkommen, also zum Beispiel, genau, bücken,
was heben,
einen Ball werfen oder wenn man zum Beispiel oben aus dem Schrank irgendwie mal was holen muss, auf Zehenspitzen laufen, Wadenmuskulatur aufbauen. Also wirklich funktionelle Bewegungen, die man eben im Alltag auch braucht. Ich sage immer, so ein fitter Alltagsathlet wird man, wenn man bei mir ins Bootcamp kommt.
Sehr gut. Ich hatte mal einen Podcast über Rückenschmerzen. Und ich bin ja in Maastricht an der Uni und die haben dort in der Sportmedizin eine komplett andere Einstellung dazu als zum Beispiel in Deutschland. Die lehnen das zum Beispiel komplett ab, überhaupt von Rückenpatienten zu sprechen und dass die dann spezielle Rückenübungen machen, weil sie denken, ich bin ja rückenkrank, so ungefähr. Ne? Sie sagen, das ist schon mal die ganz falsche Richtung, dass man sich selber als rückenkrank definiert und dann auch Schonhalterungen einnimmt, bestimmte Dinge gar nicht mehr macht, sondern die wollen gar nicht, dass der Patient sich so definiert, sondern sagen, nein, wir trainieren dich, genau wie Sie gesagt haben, die ganzen Alltagsbewegungen, die man macht, wieder zu machen und eben nicht sich reinfallen zu lassen quasi in das Loch. Das ist ja oft auch dann mal eine Entschuldigung, bestimmte Dinge gar nicht. Ich habe ja Rücken, ich kann es ja gar nicht machen. Fand ich total spannend und damit haben die riesen Erfolge. Das ist eigentlich so eine ähnliche Strategie eigentlich, ne? Dass man natürlich individuell angepasst sagt, ich bringe dich wieder genau dahin, dass du eigentlich alle Alltagsdinge ganz normal machen kannst.
Ja, ne? Genau, und vor allem auch bis ins hohe Alter machen kannst. Das ist halt auch Sinn und Zweck, halt beweglich zu sein, unabhängig zu bleiben. Ich baue da verschiedene Stationen auf.
Im Freien, also ich kenne Zirkeltraining von der Schule, dann stand dann so ein Bock, da mussten wir rüberspringen, dann so ein Kasten und so. Das kann man doch gar nicht nachstellen im Freien, oder?
Ja, doch, das geht wunderbar. Die
Echt?
Parkbank oder Treppen im Park, hoch und runter.
Ach so.
Auf der die Parkbank kann man für alles missbrauchen, für Liegestütz, für Dips, zum Hochspringen, für Step-Ups. Also wirklich, man findet viel in der freien Natur. Und ich habe natürlich auch Kleingeräte, die ich mitbringe, Slingtrainer, Medizinball, kleine Gewichte, Minibands, Springseil, eine Agility-Leiter, Hürden zum Drüberhüpfen. Also das kann man schon alles mit in den Park transportieren. Da habe ich so einen kleinen Bollerwagen, komme ich dann an und packe dann da meine Stationen aus. Ja.
Gibt es denn so ein paar echte Erfolgsstorys? So, Sie machen das ja schon eine Weile, wo Sie wirklich sich ja selber auch gefreut haben. Da hat es aber jetzt aber richtig gut geklappt bei derjenigen oder demjenigen.
Ja, genau. Also wie gesagt, die eine Kundin, die ich jetzt hatte, die in 2 Wochen heiratet, die hatte sich vorgenommen, bis zur Hochzeit 7 Kilo abzunehmen und hat sie auch geschafft. Und sie
7 Kilo ist aber, das ist ja was.
Ja, auf jeden Fall. Die
ist auch, weil normalerweise schafft man ja pro Monat etwa, 1 Kilo ist schon viel, ne?
Ja, 1 Kilo ist viel, wenn man gesund abnehmen will. Und ja, das ist das, worauf ich auch besonders Wert lege, dass ich meine Kunden so erziehe sozusagen, dass die auch dann lebenslang ihr Konzept umstellen und sich praktisch auch nach, wenn das Personal Training zu Ende ist, auch danach nicht wieder in ein Loch verfallen, sondern die stellen ja wirklich ihre Gewohnheiten um. Mhm. Also ja, und die ist natürlich total happy, das Brautkleid passt besser und sie fühlt sich besser, sie bekommt Komplimente von ihrem Verlobten und er meint auch, du bewegst dich viel besser, siehst viel besser aus und immer wenn du vom Training kommst, dann bist du auch mal voll happy und ja, und das so zu sehen ist einfach total schön. Oder eine andere Kundin, die hat akuten Bandscheibenvorfall gehabt, vor 2 Jahren war es, glaube ich, und letztens hat sie zu mir nach dem Training gesagt, Linda, heute war der erste Tag nach dem Training und auch den ganzen Abend, wo ich keine Rückenschmerzen hatte. Die hat wirklich auch permanent jeden Tag mit Schmerzen noch zu kämpfen. Aber es wird besser und es war der erste Moment, ja, wo sie wirklich keine Schmerzen hat. Und das einfach so zu hören, ist einfach richtig, richtig schön. Und die war auch richtig happy, dass es halt besser wird. Es dauert seine Zeit, ja. Aber einfach das Lebensgefühl, ohne Schmerzen dann zu leben oder das den Tag gehabt zu haben, hat mich auch schon voll happy gemacht.
Ganz wichtig, weil in Deutschland wird viel zu viel am Rücken operiert. Mhm. Das ist für die Krankenhäuser eine natürlich extrem lukrative, so ist das leider, Operation. Und 90% aller Rückenbeschwerden würden allerdings auch durch konservative Maßnahmen, sagt man, also nicht operative Maßnahmen, über einen längeren Zeitraum verschwinden. Und dann fehlt leider oft dann auch dem Patienten die Geduld, sich darauf einzulassen, wollen dann irgendwie den Quick Fix und denken, mit so einer Rückenoperation ist alles gut. In der Regel ist da nicht alles gut. Da ist vielleicht kurz danach alles gut, aber dann kommen die Beschwerden wieder, weil die Beschwerden sind ja jetzt nicht genetisch durch meinen Rücken irgendwie verursacht, sondern die sind durch mein Verhalten verursacht. Mhm. Und wenn das Verhalten sich nicht ändert, dann kommen die Knie-, Rücken-, Schulterschmerzen immer wieder.
Ja, genau, das stimmt. Also auch Schwager hat auch Bandscheibe. Bandscheibe scheint die Krankheit zu sein, die von die meisten plagt. Und der hat auch tägliche Schmerzen. Mit dem trainiere ich auch, aber online, weil der in Erlangen wohnt. Und bei dem geht es halt schon los, sich täglich eine kleine Routine zu schaffen, jeden Morgen 8 Minuten, that's it. Das überhaupt erstmal die Core-Muskulatur zu stärken oder einfach sich da auch schmerzfrei zu bewegen in diesen kleinen Morgenroutinen. Und da habe ich ihm auch gesagt, es dauert und braucht seine Zeit. Und eine OP ist auf keinen Fall irgendwie jetzt in dem Fall notwendig. Ja.
Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Begriff, diese Core-Muskulatur. Die meisten denken ja, Muskeltraining, gut, dann mache ich hier die Oberschenkelmuskulatur, dann mache ich den Bizeps, ja, vielleicht noch was für die große Rückenmuskulatur. Aber mit die wichtigsten Muskeln, die man eigentlich hat im Körper, das sind diese klitzekleinen Muskeln, zum Beispiel zwischen den Wirbeln, ja, weil die geben letztlich die Stabilität, dass man eben keinen Bandscheibenvorfall bekommt. Ne? Ja. Und die muss man ganz anders trainieren, durch Balanceübungen, aber gut, das wissen Sie alles besser als ich, als durch diese massiven Übungen mit massiven Gewichten. Ne? Und die sind aber sehr, sehr wichtig.
Ne? Ja, also das ist auch das Erste, was meine Kunden lernen, eine Plank zu halten und Core-Muskulatur aufzubauen. Weil einen starken Core braucht man bei einer Kniebeuge. Ansonsten, wenn man keine Spannung hat, brauche ich auch gar nicht erst anfangen, mit denen eine Kniebeuge zum Beispiel zu trainieren. Ja.
So, jetzt sind Sie ja in Aachen. Jetzt hören auch viele aus Aachen den Podcast. Wie würde denn Sie jemand erreichen am besten, der jetzt sagt, das ist was für mich, würde ich gerne ausprobieren? Also Sie sind auf Instagram, das ist in den Shownotes, dann über E-Mail erreichbar und über eine Webseite auch bald, ne?
Das genau, ja, die ist im Aufbau, die Webseite. Ansonsten ja Instagram, Fit mit Linda und E-Mail, genau, aber das haben wir dann in den Shownotes, ja.
Genau, ja, gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Viel Erfolg weiterhin Ihnen und auch Ihren Kunden. Und ja, vielleicht hören wir uns dann in ein, zwei Jahren wieder mit neuen Entwicklungen, was Personal Training betrifft.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
Gerne.
Na, ich denke, das war wieder sehr interessant und ich würde mich freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Tschüss, Ihr Harald Schmidt.